Kurz vor seinem Leiden tritt Jesus in Jerusalem nicht mehr als Wundertäter auf, sondern als König, der sich willig prüfen lässt. Religiöse Leiter stellen ihm scharfe Fragen, alte Verheißungen erfüllen sich und zugleich vollzieht sich im Verborgenen eine gewaltige Verschiebung in Gottes Heilsplan. Das Vorrecht Israels, Gottes Erstgeborener zu sein, geht über auf eine neue Gemeinschaft aus geretteten Sündern. In der Auseinandersetzung um Autorität, Gerechtigkeit und die Frucht einer Weinbergsgemeinde offenbart sich, wer Jesus wirklich ist, das wahre Passahlamm und der lebendige Eckstein für Gottes Bau. Der himmlische König als geprüftes Passahlamm. Die Evangelien lassen uns spüren, wie sich in der letzten Woche vor der Kreuzigung die Zeit verdichtet. Johannes vermerkt nüchtern, Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien. Diese 6 Tage sind nicht bloß ein chronologischer Hinweis, sondern der Rahmen einer geistlichen Prüfung. Wie in 2. Mose 12 das Passahlamm einige Tage vor der Schlachtung ausgesondert und von den Familien der Kinder Israels genau betrachtet wurde, so stellt sich der himmlische König öffentlich ins Licht, in den Tempel, in die Fragen und Fallen seiner Gegner. Er weicht der Untersuchung nicht aus, sondern nimmt sie auf sich. Die Schriftgelehrten und Ältesten fragen nach seiner Vollmacht, doch während sie meinen, ihn zu prüfen, werden sie selbst offenbar. Ihr Umgang mit der Taufe des Johannes entlarvt, dass Unglaube nicht bloß Unklarheit ist, sondern die Weigerung, dem bereits empfangenen Licht zu folgen. Wo sie "Wir wissen es nicht" sagen, zeigt der Himmel, sie wollen nicht wissen. In dieser Zeit stellte er sich freiwillig den Kindern Israels zu einer gründlichen Prüfung. In 21, 23 bis 22,46 wurde der Herr geprüft und untersucht. Nach 2. Mose 12 musste das Passahlamm 4 volle Tage lang geprüft werden. Während der letzten Woche seines Lebens wurde Christus 6 Tage lang geprüft. Dann wurde er am Tag des Passa gekreuzigt. Das zeigt, dass er das wirkliche Passahlamm war, das Lamm in 2. Mose 12 war ein Vorbild. In dieser Spannung erscheint die Reinheit des Lammes. Jesus antwortet nicht mit taktischer Ausflucht, sondern mit einer Weisheit, die Herz und Motiv prüft. Kein Wort, kein Werk bietet Angriffsfläche, ihre Fragen prallen an der Lauterkeit dessen ab, der völlig eins ist mit dem Willen des Vaters. So wird sichtbar, was das Passahlamm im Innersten bedeutet, ein Leben ohne Makel, das sich freiwillig in den Dienst Gottes und in die Hände der Menschen gibt, um geschlachtet zu werden. Gerade die Schärfe der Auseinandersetzung macht deutlich, dass der Glaube der Jünger nicht auf einer fragilen, ungetüchteten Gestalt ruht, sondern auf einem Christus, der allen Prüfungen standhält und von Gott selbst bestätigt ist. Wer diesen Herrn betrachtet, darf innerlich zur Ruhe kommen, der, auf den er sich verlässt, hat sich nicht nur einmal, sondern bis ins Letzte bewährt. Und in der eigenen Erprobung, in den Fragen anderer und den Anfragen des eigenen Herzens liegt Trost darin, dass unser Heiland die Probe des Gerichts schon getragen hat. Er bleibt derselbe, ob bewundert oder angeklagt, das gibt unserem Vertrauen eine Tiefe, die auch in der letzten Woche des eigenen Lebens tragen könnte. Dass der Weg dieses geprüften Passahlammes in die Schlachtung führt, ist kein tragischer Unfall, sondern die innere Logik göttlicher Liebe. Das Lamm wird geprüft, um geschlachtet werden zu können, seine Makellosigkeit ist nicht Schmuck, sondern Opfertauglichkeit. Wenn Jesus in dieser letzten Woche jede Frage besteht, öffnet sich zugleich der Weg, dass er an unserer Stelle das Gericht trägt. Gerade weil in ihm kein Fehler gefunden wird, kann er die Fehler der anderen tragen. Darin liegt eine stille, aber starke Ermutigung, in der eigenen Unzulänglichkeit muss nicht das letzte Wort liegen. Über allem, was in uns noch brüchig, unklar und widersprüchlich ist, steht ein geprüfter Christus, der genug ist. Wer sich an ihn hält, wird nicht getragen, weil er selbst einer Prüfung standhält, sondern weil sein Glaube sich an den klammert, der sich schon prüfen ließ. So entsteht eine Haltung, die weder stolz noch verzagt ist, sondern dankbar. Das wahre Passahlamm ist für mich geprüft, für mich geschlachtet, für mich bestätigt, und seine bestandene Prüfung ist der feste Boden meines Lebens. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjährig soll es für euch sein, von den Schafen und von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Der Blick auf den geprüften Christus befreit von der heimlichen Versuchung, die eigene Glaubenszuversicht aus der eigenen Stärke zu ziehen. Wo deutlich wird, dass Gottes Heil auf der Bewährung eines anderen ruht, verliert die Angst, vor Gott nicht zu genügen, ihre Macht. Zugleich wird Unglaube entlarvt, nicht als bloßes Gefühl, sondern als bewusste Entfernung von dem Licht, das Gott schon gegeben hat. Wer sich neu ausrichtet auf den Herrn, der sich prüfen ließ und doch ohne Makel blieb, findet einen ruhigen Mut, auch den eigenen Fragen und Prüfungen zu begegnen, nicht aus sich, sondern im Vertrauen auf den, dessen Vollmacht aus dem Himmel kommt und der allen menschlichen und dämonischen Angriffen standgehalten hat. Vom Erstgeburtsrecht zur Gemeinde des Königs. Wenn Jesus vor den Führern Israels vom Vater mit den zwei Söhnen und vom Weinberg erzählt, öffnet er ein Fenster in das Herz Gottes und in die Geschichte seines Volkes. Das Bild vom Weinberg knüpft bewusst an die Klage aus Jesaja an: Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg, einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Israel war dieser sorgsam angelegte Weinberg, umhegt, versorgt, mit besten Voraussetzungen für Frucht. Doch anstatt Trauben der Gerechtigkeit reiften Gewalt, Ungerechtigkeit und Widerstand gegen Gottes Ruf. In den Gleichnissen Jesu verdichtet sich diese Geschichte: Der eine Sohn sagt, ich will nicht, kehrt aber um und geht, der andere sagt, ja, Herr, bleibt jedoch ungehorsam. Zöllner und Prostituierte, die zuerst weit weg scheinen, werden durch Buße und Glauben zum gehorsamen Sohn, fromme Leiter, die das rechte Vokabular beherrschen, erweisen sich als diejenigen, die doch nicht gehen. In Lukas 15, 1-2, 11-32 verglich der Herr die Führer des Judentums mit dem erstgeborenen Sohn und die Zöllner und Sünder mit dem zweiten Sohn, hier jedoch nimmt der Herr den Vergleich in umgekehrter Reihenfolge vor. Das macht deutlich, dass die Juden die Erstgeborenen Gottes waren und das Erstgeburtsrecht besaßen, dieses Erstgeburtsrecht aber aufgrund ihres Unglaubens auf die Gemeinde überging, die zu Gottes Erstgeborener geworden ist. So deutet das Wort des Herrn hier auf eine Verlagerung des Erstgeburtsrechts hin. In Gottes Ökonomie wurde das Erstgeburtsrecht Israel weggenommen und einem anderen Volk gegeben, einem Volk, das aus erretteten Sündern und Zöllnern besteht. In dieser Umkehrung setzt Jesus ein tiefes Zeichen: Das Erstgeburtsrecht, das Israel zugesprochen war, wird neu definiert. Gott hatte zu Pharao sagen lassen: Mein erstgeborener Sohn ist Israel. Doch die Geschichte des Weinbergs zeigt, dass das natürliche Erstgeborensein kein Garant für Treue ist. Wo die Leiter des Volkes die Propheten misshandeln und am Ende den Sohn aus dem Weinberg hinausschleppen und töten, kündigt Jesus an, dass der Weinberg anderen anvertraut wird und das Königreich Gottes einer Nation gegeben wird, die seine Früchte bringt. Hebräer spricht von der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Das Erstgeburtsrecht wandert nicht in ein abstraktes System, sondern in eine konkrete, neue Gemeinschaft, Menschen aus Israel und den Nationen, errettete Sünder, Zöllner, Außenseiter, zusammengefasst in der Gemeinde des Königs. Diese Verlagerung ist keine Abrechnung mit einem Volk, sondern die konsequente Fortführung von Gnade und Gericht, die schon im alten Bund sichtbar war. Gott verwirft nicht, weil er Launen hat, sondern weil er seinem eigenen Ruf an Treue, Wahrheit und Frucht gerecht bleibt. Zugleich öffnet er in Christus einen Raum, in dem Herkunft, religiöse Tradition und moralische Vergangenheit nicht mehr das letzte Gewicht haben. Entscheidend wird, ob jemand sich von Gottes Ruf treffen lässt und Frucht hervorbringt, Frucht der Umkehr, des Glaubens, der Liebe. Das stellt jede geistliche Selbstsicherheit in Frage, die sich auf Geschichte und Struktur verlässt. Die Gemeinde des Königs lebt von einer anderen Realität, von der Gnade, die sie überhaupt erst zu Gottes Erstgeborener gemacht hat, und von der inneren Antwort darauf. Wer sich in diese Geschichte hineingenommen weiß, wird nüchtern und zugleich getröstet. Nüchtern, weil formelle Zugehörigkeit nie genügt, getröstet, weil selbst ein früherer Neinsager im Weinberg des Vaters einen neuen Anfang findet. In dieser Spannung wächst ein Leben, das nicht sich selbst beweist, sondern still und treu die Frucht hervorbringt, auf die der Herr wartet. Und du sollst zum Pharao sagen: So spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Die Verlagerung des Erstgeburtsrechts von Israel zur Gemeinde legt offen, dass Gottes Erwählen immer zugleich Geschenk und Verantwortung ist. Wer zur Gemeinde der Erstgeborenen gehört, darf wissen, dass seine Würde nicht auf eigener Frömmigkeit oder Tradition ruht, sondern auf der Zuwendung des Vaters, der verlorene Söhne heimholt und ihnen das Erbe anvertraut. Daraus erwächst kein Triumph über andere, sondern eine leise, verpflichtende Freude. Das Bewusstsein, nur aus Gnade in den Weinberg gestellt zu sein, löst die Furcht, versagen zu können, nicht einfach auf, aber es verwandelt sie, aus Angst vor Verlust wird Eifer, dem himmlischen König das zu geben, was ihm zusteht, nicht als Last, sondern als Antwort auf seine unbegreifliche Geduld. Christus, der verworfene Eckstein und Gottes Bau. Am Höhepunkt der Auseinandersetzung mit den jüdischen Führern greift Jesus ein Wort aus dem Passapsalm auf und legt es auf sich selbst aus. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, vom Herrn ist dies geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. Die Bauleute sind jene, die an Gottes Bau mitwirken sollten, die Verantwortlichen Israels. In ihrer religiösen Beurteilung sehen sie in Jesus kein tragfähiges Bauelement, zu unbequem, zu wenig angepasst, zu sehr Störung der etablierten Ordnung. Sie prüfen den Stein und legen ihn zur Seite. Doch gerade dieser verworfene Stein wird von Gott zum Eckstein gemacht. In ihm verbinden sich zwei Mauern, die zuvor getrennt liefen, Juden und Heiden, Gesetzesfrömmigkeit und heidnische Fremde. Was die Bauleute aussondern, erhebt der Vater in der Auferstehung zum tragenden Winkel, an dem sich der ganze Bau ausrichtet. In Vers 42 sagt der Herr Jesus, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, vom Herrn ist dies geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. Der Stein ist hier Christus für Gottes Bau, und die Bauleute sind die jüdischen Führer, die eigentlich an Gottes Bau arbeiten sollten. In diesem Vers sagt der Herr, dass der Stein, der von den Bauleuten verworfen wurde, zum Eckstein geworden ist. Christus ist nicht nur der Grundstein und der Schlussstein, sondern auch der Eckstein. Die Schrift zeichnet Christus in einem reichen Bild als Stein, Jesaja spricht vom Grundstein, den Gott in Zion legt, Sacharja vom Schlussstein, an dem die Vollendung ausgerufen wird, hier wird er als Eckstein sichtbar, der Anfang und Ende verbindet. Dadurch wird deutlich, dass Gottes Heil nicht beim einzelnen, erretteten Menschen stehen bleibt. Wer an Christus glaubt, steht nicht nur auf einem Felsen, er wird ebenso als lebendiger Stein in ein Haus eingefügt. Die persönliche Beziehung zum Retter ist untrennbar verbunden mit dem Hineingenommenwerden in Gottes Bau. Zugleich hat dieses Steinwort eine scharfe Kante, wer über diesen Stein stolpert, wird zerbrochen, wer sich ihm dauerhaft widersetzt, wird von ihm zerschmettert. Der gleiche Christus, der für viele Eckstein wird, ist für andere Anstoßstein und Gericht. Darin liegt eine ernste Würde des Glaubenslebens, die Antwort auf diesen Stein ist keine religiöse Nuance, sondern eine Entscheidung, die die eigene Stellung im ganzen Bau Gottes bestimmt. Für den Glaubenden aber ist dieser Eckstein vor allem ein Ort der Entlastung. Nicht wir tragen das Haus, sondern der Stein trägt uns. Nicht unsere Fähigkeit zum Miteinander, unsere geistliche Reife oder unsere theologische Klarheit halten den Bau zusammen, sondern der Grundstein, Eckstein und Schlussstein zugleich ist. Wo Menschen aneinander scheitern, wo Gemeinde brüchig erscheint, wo die eigene Geschichte so unpassend wirkt wie ein krummer Stein, bleibt Christus derselbe Maßstab und dieselbe Kraft. Er formt, was nicht passt, er verbindet, was sich sonst abstoßen würde. Wer sich unter seine Hand als Baumeister stellt, entdeckt neu, dass Gottes Plan größer ist als die Summe unserer Einzelbiografien. Dann verliert es an Schrecken, dass der Weg mit ihm manchmal ein Zurechtschlagen und Behauen ist. In den Schlägen seines Meißels liegt kein Vernichten, sondern die Vorbereitung auf einen Platz im Bau, in dem seine Herrlichkeit sichtbar werden soll, und das ist wunderbar in unseren Augen. Christus als verworfener und erhöhter Eckstein stellt die Frage, worauf das eigene Leben tatsächlich ruht und wozu es geformt wird. Wer ihn nur als Helfer für persönliche Anliegen wahrnimmt, bleibt an der Oberfläche dessen stehen, was Gott in ihm gegeben hat. Im Licht des Ecksteins wird erkennbar, dass der Glaube immer zugleich persönlich und gemeinschaftlich ist, getragen von einem Stein, der größer ist als jede individuelle Geschichte, und hineingestellt in einen Bau, der über die eigene Lebenszeit hinausreicht. Diese Sicht nimmt der Nachfolge etwas Krampfhaftes. Sie lässt erwarten, dass Christus nicht nur Sünden vergibt, sondern auch die verborgenen Kanten unseres Wesens bearbeitet, um uns mit anderen zusammenzufügen. Darin liegt keine Drohung, sondern die Verheißung eines Lebens, das mehr ist als das eigene Einzelhaus, ein Teil des Hauses Gottes, das aus verworfenen Steinen gebaut ist, die vom Herrn selbst ausgewählt und an ihren Platz gesetzt wurden. Relevante Schriftstellen: Matthäus 21, 42 bis 44, Psalm 118, 22 bis 23, Jesaja 28, 16, Sacharja 4 zu 7, Apostelgeschichte Kapitel 4 Verse 10 bis 12, 1. Petrus Kapitel 2 Verse 4 bis 6. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, du wahrer König und wahres Passahlamm, danke, dass du dich in der letzten Woche deines Lebens freiwillig prüfen ließest und dich in allem als ohne Makel erwiesen hast. Du bist der verworfene, aber von Gott erhobene Eckstein, der Juden und Heiden zu einem Haus Gottes verbindet. Wo mein Herz noch wie ein ungehorsamer Sohn ist, bitte ich dich, es durch deinen Geist zur echten Umkehr, zum Glauben und zur Frucht deiner Gerechtigkeit zu führen. Lass alle verborgenen Formen von Unglaube und religiösem Schein in deinem Licht offenbar werden, damit dein sanftes, aber klares Urteil wichtiger wird als jede Menschenmeinung. Baue mich und uns tiefer in dich hinein ein, damit wir nicht über dich stolpern, sondern in dir festen Halt und unsere wahre Identität als dein Volk finden. Stärke die Gemeinden in unserem Land, dass sie nicht nur Weinberge voller Aktivität, sondern ein lebendiger Bau auf dir als dem Eckstein sind. In aller Schwachheit wollen wir uns dir neu anvertrauen und darauf vertrauen, dass dein Bauplan gut ist und deine Königsherrschaft sich durchsetzen wird. Bewahre uns vor Zerbruch durch Widerstand gegen dich und schenke uns stattdessen die Gnade, in deiner Gegenwart heil zu werden und andere mitzutragen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, in uns, durch uns und trotz unserer Begrenztheit. Amen.